Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Nicht perfekt, aber leidenschaftlich bei der Sache. Das waren und sind die prominenten Paare, denen Barbara von Bechtolsheim ihr neues Buch gewidmet hat. Von Beziehungskünstlern und ihrer Liebe heißt es. Und was man von diesen Paaren lernen kann, darüber reden wir gleich. Ein packender Krimi, der kann einen ja perfekt rausholen aus den Alltagssorgen. Zum Beispiel die Page-Turner von Candice Fox. Eine australische Schriftstellerin ist das, die mit einer atemberaubenden Trilogie international bekannt geworden ist. Drei Bücher sind das, die einen wirklich im besten Sinn um den Schlaf bringen können. Jetzt gibt es einen neuen Thriller von ihr auf Deutsch. 606 heißt er und er spielt diesmal in den USA, in der Wüste von Nevada. Und warum sie damit sofort einen Platz auf unserer Krimi-Bestenliste erobert hat, das verrät Juror Ulrich Noller.
Neue Krimis.
Na klar, so einfach kann das gehen, denkt man nach den ersten paar Dutzend Seiten der Lektüre des neuen Romans von Candice Fox. Wenn dank eines so simplen wie genialen Plans im Gefängnis von Pronghorn in der Wüste von Nevada alle Tore offen sind und alle 606 Gefangenen freigekommen sind, während das Gefängnispersonal bloß hilflos zuschauen konnte. Was da passiert, ist natürlich ein Super-GAU für die Behörden und auch für die Bevölkerung um das Gefängnis drumherum. Die Übelsten der Üblen werden übers Land verstreut, also Totschläger, Mörder, Psychopathen, Terroristen, ein einziger Albtraum. Ein brillanter Plan ist so ein Geschehen natürlich auch als Setting für einen Roman, also als Arbeitsgrundlage für eine Krimi-Autorin. Die Entlaufenen müssen wieder eingefangen werden, es braucht Ermittlungen, wer hinter dem Ganzen steckt, es ereignen sich neue Verbrechen und dann sind da natürlich noch die Lebensgeschichten, nicht bloß der Ausbrecher, sondern auch des Gefängnispersonals und derer, die ermitteln. Entscheidend ist jetzt natürlich das Wie, also die Frage, was Candice Fox aus den ganzen Möglichkeiten macht, die sie sich da geschaffen hat. Und da kann man sagen, dass sie einerseits auf eine sehr souveräne Art und Weise das große Ganze im Blick behält, während sie andererseits auch auf bestimmte Persönlichkeiten fokussiert, insbesondere auf zwei der Entlaufenen. Einer ist so ein White Supremacy, rechtsradikaler Terrorist, der den Plan hat wiederum, die Freiheit zu nutzen, um den großen Rassenkrieg, von dem er träumt, anzuzetteln, und zwar mit einem Anschlag. Die andere Persönlichkeit ist jemand, der verurteilt wurde, weil er seine Familie umgebracht haben soll. Er ist allerdings unschuldig und er muss seine Unschuld beweisen, indem er die wahren Täter findet und das Ganze, während er von allen möglichen Menschen gejagt wird. Eine schöne Reminiszenz an Dr. Kimball auf der Flucht. Also ein genialer Plan, auch dramaturgisch, und eine junge Schriftstellerin, die die Genrekonvention nicht nur bedient, sondern immer wieder auch völlig unbefangen neu erfindet und der man vor allem die große Lust am Erzählen auf jeder Seite immer wieder anmerkt. Das macht das Ganze für Menschen, die gern Genreliteratur lesen, zum puren Vergnügen.
Der neue Thriller von Candice Fox, 606, aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Andrea O'Brien. Und erschienen ist es im Surkamp Verlag und gleich auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste gelandet. Die gesamte Liste, die finden Sie übrigens auf unserer Webseite. Und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de. Vorgestern war die Schriftstellerin Monika Helfer in der Lesart zu Gast und sie erzählte davon, wie sie und ihr Mann, der Schriftsteller Michael Köhlmeier, sich über die Arbeit austauschen, sich auch helfen und was für ein Geschenk es sei, mit jemandem zu leben, der einen so gut verstehen kann. So harmonisch ist nicht jede Künstlerehe oder Beziehung und trotzdem lässt sich viel lernen, wenn man sich anschaut, was eigentlich berühmte Paare wie Ilse Eichinger und Günther Eich oder Yoko Ono und John Lennon anders und vielleicht besser machen als andere. Das sagt Barbara von Bechtolsheim in ihrem neuen Buch. Sie ist Autorin, Übersetzerin und sie lebt in New Haven, Connecticut, wo wir sie erreicht haben. Hallo, herzlich willkommen, Frau von Bechtolsheim.
Guten Tag.
Sie schauen sich in Ihrem neuen Buch ja eine ganze Reihe berühmter Paare an. Auf dem Cover kommen einem gleich Marilyn Monroe und Arthur Miller entgegen zum Beispiel. Und Sie schreiben nicht nur über solche Paare, sondern Sie geben auch Seminare und Workshops zum Thema. Warum, was fasziniert Sie so an diesen Beziehungskünstlern, wie es in Ihrem Buchtitel heißt?
Ja, also ich habe mich irgendwann mal vor Jahren gefragt, warum wir uns eigentlich mit Kunst, mit Literatur, Musik so auch intellektuell beschäftigen. Was ist das eigentlich? Und ich würde sagen, in einer Künstler-Liebesbeziehung kommt das so wunderbar zusammen, dass da eine Leidenschaft, wirklich eine Lebensaufgabe in der Kunst ist, aber in ähnlicher Weise überträgt sich dann dieses Leidenschaftliche auf den Partner, der ja nicht um was Neues ringt. Und sich da gegenseitig zu verstehen, sich da gegenseitig anzustacheln, ist natürlich eine tolle Sache. Auch wenn da, wie ich das ja auch beobachte, gelegentlich Rivalität oder Schwächen oder Gefühle von Unzulänglichkeiten dann offen liegen, wie das, wenn man so für sich selber dahin lebt in der Kunst, ist das nicht so offen gelegt.
Da sind ja oft aber auch ganz schön die Fetzen geflogen, wenn man an so Leute wie Zelda und Scott Fitzgerald denkt. Das löst ja nicht jeder seine Konflikte so vorbildlich wie Monika Helfer und Michael Köhlmeier. Ist da nicht oft die Konkurrenz ein Problem?
Verschieden, ja. Bei einigen ist die Konkurrenz ein Problem gewesen, wie bei dem Ehepaar Fitzgerald. Das sagen Sie ganz richtig. Das wäre eine katastrophal interessante Geschichte. Da war schon nicht mehr auseinanderzuhalten, was die Kunst und was das Leben war. Und dann haben sie sich gegenseitig die Ideen und die Themen gestohlen oder beziehungsweise sich das vorgeworfen. Das ging dann den Berg herunter.
Gibt es denn etwas, wo Sie sagen würden, das ist bei kreativen Paaren grundsätzlich anders, also besser oder vielleicht auch schlechter als bei normalen Paaren, sage ich mal in Anführungszeichen?
Ich habe da 20 Paare zusammengestellt in dem Buch. Jedes Paar ist ja anders. Aber etwas ist, glaube ich, eine Gemeinsamkeit, und unterscheidet sie vielleicht von den in Anführungszeichen normalen Paaren, eine unglaubliche Sensibilität und auch Verletzlichkeit. Das macht natürlich eine Kraft für die Kunst aus, aber das würde ich sagen, das war jetzt bei fast allen diese Hypersensibilität und enorme Verletzlichkeit. Das ist sicher etwas, was sie, denke ich mal, nicht jedes Paar kann sich das leisten.
Sie haben ja die Paare nach Gruppen sortiert. Da gibt es die erste, die heißt Projekte. Da ist zum Beispiel ganz vorne Joan Baez und Bob Dylan, aber auch Ilse Eichinger und Günter Eich. Dann gibt es Gegensätze, Wir oder Dialog, etwa mit Susan Sontag und Annie Leibovitz. Das zeigt, es gibt offenbar ganz unterschiedliche Gründe, die berühmte Paare verbinden oder dann eben auch trennen. Was haben Sie da so rausgefunden? Ja. Was sind da so Hauptmotive?
Ja. Ich habe halt versucht, da so bisschen eine Schneise zu schlagen. Wirklich das genau, was Sie fragen, habe ich versucht, mit dieser Gruppierung zu beantworten. Das wäre natürlich schön, wenn so eine Zuordnung möglich wäre, ist sie nicht. Aber ich würde doch sagen, dass beispielsweise bei einem Paar wie Annie und Joseph Albers oder Joan Baez und Bob Dylan, da stand die Kunst so im Vordergrund. Wenn ich an John Cage und Merce Cunningham denke, die waren natürlich auch phänomenal in ihrem gemeinsamen Arbeiten verbunden und hatten dennoch dieses, was ich nenne, total in der Gegenwart leben. Also ich würde sagen, keines meiner Paare würde ich je reduzieren auf diese Thematik, wo ich den Scheinwerfer draufgelegt habe.
Es gibt ja auch zum Beispiel ein schönes Beispiel, Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Da zeigen sie auch, dass das ein gemeinsames Projekt ist. Die beiden, die da nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesen ganzen Wunden, eine neue Sprache finden wollten. War das auch sowas, was sie verbunden hat?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Die waren ja beide durch die Zeitgeschichte so erschüttert, so zutiefst erschüttert, das war ein gemeinsames Verständnis. Die habe ich in meinem Kapitel Dialog, weil da wirklich bei den beiden so ausgesprochen, die Sehnsucht nach einer verständigen Sprache, sich gegenseitig hören und verständlich machen und dafür eine neue literarische Sprache zu finden, das stand da wohl im Vordergrund.
Das ist ja auch beim anderen Paar, das auch in ihrem Buch vorkommt, der Fall bei Sylvia Plath und Ted Hughes. Aber auch aus anderen Motiven natürlich als bei Bachmann und Celan. Und das ist ja auch so ein Paar, über das viel geschrieben wurde. Da hat die Frauenbewegung Ted Hughes vorgeworfen, er sei eigentlich schuld, dass seine Frau sich umgebracht hat. Was haben Sie da rausgefunden? Wie sehen Sie die Beziehung der beiden?
Ich will jetzt hier die künstlerische Wertigkeit und Nachhaltigkeit nicht diskutieren, weil ich jeweils versucht habe, beiden Partnern gerecht zu werden. Ich denke aber, dass durch die Zeitumstände der Sylvia Plath mehr Aufmerksamkeit zukam als Ted Hughes. Und das finde ich sehr bedauerlich. Ich habe versucht, die beiden in ihrer innovativen Kraft und ihn auch so darzustellen, als jemand, der sich für die Förderung von Sylvia und für ein Verständnis für diese unglaublich unsichere und dennoch perfektionistische, künstlerisch begabte junge Frau einzusetzen. Und dabei hat er ein ganz anderes Werk vorgelegt und sich dann wirklich um ihren Nachlass gekümmert. Wir würden von Sylvia Plath über sie, von ihr gar nicht so viel wissen, wenn Ted Hughes das nicht so toll herausgegeben hätte und auch dazu geschrieben hätte.
Oft ist es ja, gerade wenn man in die Geschichte schaut, eher umgekehrt, dass die Frauen sehr lange im Schatten ihrer Männer standen. Wenn man zum Beispiel an Jackson Pollock und Lee Krasner denkt, ist das was, wo Sie sagen würden, das kann man zum Glück als historisches Phänomen ansehen? Leben da jüngere Künstlerpaare wie Rosa Loy und Neo Rauch, die aber Ihnen auch prominent vorkommen, sind die schon viel gleichberechtigter?
Also ich glaube schon, dass das richtig ist, was Sie sagen, dass der Tendenz nach, dass Kämpfen um eine gleichberechtigte Anerkennung wie bei Lee Krasner und Jackson Pollock. Das ist wirklich, ich hoffe, das ist gestrig, aber sagen wir mal so, ich habe hinreichend viele starke Frauen hier berücksichtigt. Ja, also ob die Yoko Ono, die hat doch auf Augenhöhe von John Lennon bis heute sie künstlerisch tätig, oder die Masha Kaleko ist die bekanntere als ihr Ehemann Shem Yuvinaver. Oder Ilse Eichinger und Günter Eich. Der Günter Eich war der Meinung, dass seine Frau die größere Schriftstellerin ist, die größere Dichterin ist. Ähnlich Jandl und Mayröcker. Der Jandl, der war ja nun auch wahnsinnig innovativ und hat aber sehr einsichtsvolle Essays über das Werk seiner Künstlerin, Literatenfrau geschrieben.
Jetzt ist ja das, was so Paare vereint oder auch trennt, was eigentlich sehr Privates, was man gar nicht unbedingt so oft verstehen kann als Außenstehender. Jetzt gibt es über die Paare, die Sie sich anschauen, oft Bücher. Es gibt bei manchen, wie bei den Schriftstellern, auch Briefwechsel. Aber wie haben Sie sich da so reingearbeitet in dieses Privatleben der Paare?
Also ich habe mich versucht, auf solche Paare zu beschränken, bei denen auch autobiografische Dokumente einsehbar sind. Und das ist das eine Argument gewesen für mich. Und das zweite, dass ich versuche, die Begegnung dieser Paare, der Partner in der Paarbeziehung, über das Werk auch zu erschließen. Wie spiegelt sich beispielsweise in Gedichten von Celan und Bachmann ein Dialog? Oder bei Lee Krasner und Pollock konnte man es auch sehr schön sehen, wie sich die begegnen in der Kunst, um eben nicht herumzustochern im Privaten.
Und haben Sie denn, das ist ja eine alte Diskussion, ob man eigentlich über so eine biografische Herangehensweise an das künstlerische Werk dann nochmal eine andere Dimension aufmacht. Wie geht's Ihnen damit? Finden Sie dadurch auch nochmal eine andere Perspektive auf die Werke der Menschen, die Sie sich da anschauen?
Ja. Also da breche ich immer wieder eine Lanze für, dass es hochspannend ist. Es ist nicht ausreichend, aber es liefert eine zusätzliche Aspekte, die oftmals aufschlussreich sind, zu wissen, was in der Zeit gerade passierte, was die Lebensgeschichte, also das ist bei eigentlich keinem der Paare uninteressant gewesen, wo die eigentlich herkamen, was der Familienhintergrund war, was die Zeitgeschichte war. Das waren treibende Kräfte, die natürlich in die Paardynamik hineingewirkt hat.
Und wenn Sie jetzt so ein Seminar geben zum Thema, jetzt meinetwegen mit Leuten bei der School of Life, da arbeiten Sie ja auch hin und wieder. Was geben Sie den Leuten da mit? Was kann man von diesen Paaren, mit denen Sie sich beschäftigt haben, lernen, vielleicht für sein heimisches Beziehungsleben?
Also ich halte mich sehr zurück mit Ratschlägen geben. Ich finde, von diesen Paaren kann jeder sich Anregungen herausholen. Ich möchte auch anregen, sich über die Kunst, vor allem über die Literatur zu verständigen, vielleicht auch eigene Beziehungsperspektiven anzuschauen. Was ich auch in meinem Buch irgendwo sage, nichts war bei denen perfekt. Und ich denke, das ist eine gute Nachricht. Ja? Selbst wenn so ein Glamour-Paar wie Arthur Miller und Marilyn Monroe auf dem Cover sind, die sehen ja so perfekt aus und die waren ja auch so perfekt, aber sie haben auch so unter ihrem Leben und unter ihrer eigenen Verletzlichkeit und aneinander auch gelitten. Und dennoch haben sie was aus den circa sechs Jahren, die sie zusammen waren, was Tolles mitgenommen. Also das ist sicher eine Botschaft. Nichts ist perfekt und sie haben alle auch an ihrer Beziehung gearbeitet, nicht nur an ihrer Kunst.
Barbara von Bechtolzheim, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, gerne.
Und das Buch Paare von Beziehungskünstlern und ihrer Liebe, das ist beim Insel Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Theaterstücke wie Kunst und der Gott des Gemetzels, prominent in Hollywood verfilmt, haben die französische Schriftstellerin Jasmina Reza weltberühmt gemacht. Wenn sie etwas Neues veröffentlicht, dann schauen natürlich alle genau hin, wir auch. Und zwar jetzt auf ihren aktuell auf Deutsch erschienenen Roman Serge. Den hat Jörg Margenau für uns schon mal gelesen. Herr Margenau, es geht, soweit ich weiß, um eine jüdische Familie und eine Reise nach Auschwitz. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, zunächst einmal wird diese Familie beschrieben und das ist eine ziemlich ungewöhnliche oder vielleicht gar nicht so ungewöhnliche jüdische Familie, die mit ihrem eigenen Judentum nicht mehr allzu viel anfangen kann. Der Vater war noch ein Mann, der Israel verteidigt hat leidenschaftlich, der seiner Frau vorwarf, dass sie das nicht tut und sie deshalb als Antisemitin bezeichnet hat. Die Kinder aber, und um diese Generation geht es dann vor allem, können mit dieser Herkunft eigentlich gar nichts mehr anfangen. Sie versammeln sich zu Beginn des Romans um das Grab der Mutter und beschließen dann auf Anregung der Enkelin, dass sie jetzt nach Auschwitz fahren, um vielleicht doch Spuren dieser Familiengeschichte nochmal aufzunehmen. Die Mutter ist, und das verbindet sie mit der Familiengeschichte von Jasmina Reza selbst, Nachkömmlingin von ungarischen Juden, und die im Roman in Auschwitz ermordet worden sind. Und sie wollen also nach Auschwitz fahren, um da vielleicht auch das Grab ihrer Großeltern oder Urgroßmutter zu finden, und machen sich auf die Reise.
Das heißt, die Reise wird auch erzählt, und was passiert dann da? Was prallen da für Haltungen aufeinander?
Die Reise nimmt den Mittelteil des Romanes ein, der vorne und hintenrum eher in einzelne Szenen zerfällt, in denen auf ganz amüsante Weise Beziehungsprobleme erörtert werden, Probleme zwischen Vater und Sohn oder Tochter. Und wenn das Auschwitz-Kapitel nicht wäre, dann bliebe das so eine ganz nette, unterhaltsame, heitere Familienkomödie. Auschwitz hieft das ein bisschen in die Höhe, muss man sagen. Und das ist etwas, was mich an diesem Buch auch stört, weil es damit etwas tut, was es zugleich kritisiert. Diese Auschwitz-Reise führt dazu, dass eigentlich gesagt wird, Auschwitz gegenüber, dem Gedenkort gegenüber, gibt es keine angemessene Haltung. Die Figuren, die da aufeinanderprallen, sind die beiden Söhne der Familie, vor allem Serge, nachdem der Roman heißt. Warum jetzt gerade er der Titelheld ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der Ich-Erzähler heißt Jean und ist ein eher zurückhaltender Typ, der seinem Bruder immer so im Leben hinterherlief und machte, was der auch machte. Und die beiden Männer sind sehr zurückhaltend. Die wollen diese Reise eigentlich gar nicht angehen. Die sind auch dort vor Ort dann die, die draußen bleiben. Die sagen, muss ich mir nicht angucken, weiß ich schon. Während die Frauen und vor allem die Tochter von Serge, die auch den Antrieb zu dieser Reise gegeben hat, alles fotografiert. Die laufen rum, lesen also alle Tafeln. Sie macht Fotos ohne Ende und sagt dann, Papa, schau mal, da ist die Judenrampe und hier sind die Gaskammern. Und die Gaskammern erkennt man schon daran, dass dann weniger Leute sind. Also das ist eine Haltung, die vorgeführt wird, die Gedenkkultur, die an ihre Schamgrenze eigentlich führt, weil auch gezeigt wird, wie die Touristen da durchlatschen in bunten Kleidungen und mit Badelatschen und eigentlich ohne jeden Respekt und ohne jedes Gefühl für diesen Ort. Und auf der anderen Seite sind die beiden Männer, die das nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil sie sagen, wir wissen es schon. Und alle aber gemeinsam haben dann doch das Empfinden, man kann sich diesem Ort gegenüber eigentlich nicht adäquat verhalten. Es gibt keine Haltung. Und insofern ist es vielleicht auch sogar vergeblich, dahin zu fahren.
Also offenbar so was wie der Versuch aus verschiedenen Einstellungen oder auch Debatten um das richtige Gedenken, sowas wie eine Komödie zu machen. Aber wenn ich sie so höre, dann ist das scheinbar nicht so richtig gelungen.
Mir ist das ein bisschen zu schlicht und zu einfach. Also die Kritik an der Gedenkkultur, an der Erinnerungstourismusindustrie, das ist ja eigentlich geschenkt, das wissen wir. Sie geht aber noch einen Schritt weiter und sagt oder lässt ihren Romanhelden sagen, das Vergessen selber ist etwas, was als Imperativ vergesst nicht in Frage zu stellen wäre. Warum soll man denn nicht vergessen, sagt dann der Jean, der Erzähler, um es nicht wieder zu tun, aber du wirst es wieder tun. Und ein Wissen, das nicht mit einem selbst verbunden ist, bleibt folgenlos. Von der Erinnerung ist nichts zu erwarten. Das sind so die zentralen Sätze dieses Buches, wobei Jasmina Reza sicher nicht dafür plädiert, jetzt für das Vergessen und das Nicht-mehr-Erinnern, sondern für eine Form, in der die eigene Erfahrung mit dem Erinnern verbunden wird. Aber da möchte ich dann doch dagegen fragen, was heißt das denn, wenn man nicht als jüdische Familie dahin kommt, die nach ihren ungarischen Vorfahren sucht und auch die auch keine Beziehung da finden. Also es ist eine Form von Kritik, die auf der einen Seite läppisch ist und auf der anderen Seite, finde ich, ins Leere führt, weil sie kein Ziel hat. Und das teilt Jasmina Reza in dieser Halbherzigkeit der Kritik auch mit ihren Romanfiguren selbst, die alle so ein bisschen indifferent sind, die nicht wissen, wo es lang geht und die eben auch, weil sie den geschichtlichen Boden ihrer Herkunft verloren haben, nicht mehr selber wissen, wo sie sich verankern sollen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, den der Roman tatsächlich zeigen will.
Ein bisschen hört sich's aber für mich so an, als ob da schon wieder ein Drehbuch drin steckt, dialogreich oder wie ist das erzählt?
Das ist natürlich immer so bei Jasmina Reza und als sie grandiose Dialoge schreiben kann, ist unbestritten. Das macht die Lektüre auch vergnüglich, vor allem wenn es dann um diese Trennungsszenen geht, wenn Serge von seiner Freundin rausgeworfen wird, weil er eine andere Freundin hat, wie dann die Dialoge sich ins Absurde hochschaukeln. Das ist schon ziemlich gut und das ist auch auf der Reise immer wieder zu spüren. Wenn die Figuren zu reden anfangen, und das tun sie viel, dann merkt man, ist Reza in ihrem Element. Als Erzählerin versteckt sie sich ein bisschen hinter ihrem eigenschaftslosen Ich-Erzähler, der gleichzeitig aber dann auch ein autorialer Erzähler wird und Dinge weiß und wiedergibt, die er eigentlich gar nicht wissen kann. Da stimmt es auch mit der Romankonstruktion nicht so ganz. Also insgesamt bleibt bei mir ein eher ungutes Gefühl diesem Buch gegenüber zurück, vor allem wegen dieser halbherzigen und nirgendwo hinführenden Kritik an der Erinnerungskultur.
Jörg Margenau über den neuen Roman von Jasmina Reza. Serge heißt er, übersetzt haben Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel und erschienen ist das Buch im Hansa Verlag.
Straßenkritik.
Also, mein Name ist Tina und ich habe gerade mal wieder Ronja Räubertochter gelesen und zwar mit meinen Kindern. Das war eigentlich mein absolutes Lieblingsbuch als Kind und ich glaube, das liegt daran, weil da so viel drinsteckt, was mit mir gar nichts zu tun hat. Also, weil Ronja sich so viel traut, was ich mich nicht getraut hätte oder weil ich nie in der Nähe eines Waldes gelebt habe oder in Schweden im Urlaub war. Aber dieses nachts alleine im Wald sein und dann gibt es die bösen Wildruden und überall gibt es Gnome. Und ich finde, es ist alles so aufregend und so schön. Also alles ist so intensiv, diese Freundschaft. Und an manchen Stellen ist es ja sogar auch brutal und gefährlich. Und zum einen ist das schön für Erwachsene, das vorzulesen. Und zum anderen ist das so, dass aus irgendeinem Grund Astrid Lindgren irgendwie immer funktioniert. Und das ist natürlich auch keine neue Erkenntnis. Aber manchmal muss es ja auch nicht neu sein, um schön zu sein.
In Hamburg liest Tina Ronja Räuber, Tochter von Astrid Lindgren, die im Übrigen heute vor 20 Jahren gestorben ist. Ihre Bücher sind auf Deutsch größtenteils bei Oettinger erschienen. Auch Ronja Räuber, Tochter in der 1982 erschienenen Übersetzung aus dem Schwedischen von Anna-Lise Kornitzki, illustriert von Elon Wickland. Als erste Stadt außerhalb der EU hat das serbische Novi Sad den Titel Europäische Kulturhauptstadt verliehen bekommen. Ob das eine gute Entscheidung war, daran zweifeln so manche in Anbetracht des Umgangs mit der Pandemie und der Korruption im Land. Dabei hat die Hauptstadt der autonomen Provinz Vojvodina viel zu bieten. Davon berichtet Mirko Schwanitz heute Abend in unserem Zeitfragen-Feature hier ein Ausschnitt.
Bevor Novi Sad der Titel Europäische Kulturhauptstadt zugesprochen wurde, hatte die Stadt kein Konzert. Nun wurden in diesem Viertel ein Ballettsaal und eine Musikschule gebaut im Rahmen des großen Projekts Kulturhauptstadt.
Auch den neuen Konzertsaal gibt es bereits. Ein Strom junger Menschen flutet neugierig das Areal, auf dem sich einst Kabelfabriken, Gerbereien und Ledermanufakturen befanden. Nun sollen sich hier einzelne Künste präsentieren. Auch Autoren und Dichterinnen werden hier lesen. Vitomirka Trebovac etwa, der das Kulturhauptstadtjahr die Herausgabe ihres dritten Gedichtbands Vollmondtage ermöglichte. Sie gehört zu jener Generation von Autorinnen, die mit den NATO-Bombardements auf die Stadt im Jahr 1999 erwachsen wurde. Bis heute fallen diese Bomben in ihre Gedichte.
Diese Linden, die heute hier duften, wurden alle an einem Tag gepflanzt, als man die Straßenbahn aus der Stadtmitte verlegte. Aber das wollte ich nicht sagen, sondern dass ich mich an die eine Linde wegen meiner ersten Betrunkenheit erinnere. Wegen des Abschieds von einem Typen unter ihr, des Abstellens des Fahrrads neben ihr während der Bombardierung. Das ist eine Linde, die für mich am meisten duftet. Und wenn hier einmal die Straßenbahn wieder fahren würde, wäre ich die Bekloppte, die sich an ihr festkettet.
Ein Ausflug nach Novi Sad, der europäischen Kulturhauptstadt. Mehr dazu heute Abend ab 19.30 Uhr in den Zeitfragen hier in Deutschlandfunk Kultur. Als super Bücherheld, der die Ware vor die Haustür liefert, hat der Buchhändler Alexander Bücken im ersten Corona-Lockdown auf sich aufmerksam gemacht. Nicht nur hier bei uns in der Lesart, bis über den großen Teich ging die Nachricht, wo es dann auch ein bisschen Ärger mit dem Superman-Label gab und wie das ausgegangen ist. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt in Oberrad bei Köln mit Alexander Bücken verbunden. Guten Morgen, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Wie ist das gewesen? Haben Sie dann Ihr Superman-Kostüm umgeändert oder sind Sie jetzt einfach nur froh, dass Sie es eh nicht mehr brauchen?
Ja, der Superbücherheld ist natürlich nach wie vor aktiv, auch wenn er, ich sage jetzt mal, nicht mehr jeden Tag sofort gebraucht wird. Und wir mussten das Logo abändern, umändern und dann konnte auch der Superbücherheld wieder mit neuer Kraft sein Tageswerk vollbringen.
Aber es ist schon ein bisschen Big Brother is watching you Gefühl, oder? Dass man das dann sofort irgendwie da, die das mitgekriegt haben.
Also wenn sie Post aus Amerika bekommen, beziehungsweise von einem deutschen Anwalt, der sagt, mein Mandant in Atlanta, dem ist aufgefallen, dass. Und dass mein Logo, ich sage jetzt mal, sehr dem Superman-Emblem ähnelt und dass ich das bitte unterlassen soll. Ich sage jetzt mal, wird einem erstmal ganz mulmig zumute und ich sag mal, mit diesen ganzen juristischen Feinheiten ist man ja jetzt auch nicht so vertraut. Ich sag jetzt mal ganz salopp, da geht doch manchmal einem wirklich der Arsch auf Grundeis.
Gut, dass Sie es gut überstanden haben und jetzt eben ein bisschen abgeändert die Bücher zu den Leuten nach Hause bringen. Ein Buch haben Sie für auf unserer Empfehlungsliste, das führt uns auch nach Amerika. Benedict Wells Heartland habe ich auch schon ein paar Mal verschenkt, sogar meine Teenager zu Hause sind begeistert davon. Was gefällt Ihnen so gut dran? Ich bin gespannt.
Ach, Benedict Wells, ich liebe ihn. Ich habe ihn vor 2-3 Jahren entdeckt, habe dann die ersten Bücher gelesen von Spinner, Becks letzter Sommer und dann war ich ganz fasziniert von Heartland. Und das ist halt einfach eine wunderbare Geschichte. Benedict Wells kann einfach unglaublich schön schreiben. Also das ist ja ein junger Mann. Und dann denkt man dabei, mein Gott, was kann der für Sätze raushauen? So voller Weisheit und Klugheit. Und es ist einfach ein wunderschönes Buch, was in den 80er Jahren in Amerika spielt, von einem jungen Mann. Er hat ja meistens als Protagonist immer, ich sag jetzt mal, ein Mann, der, ich sag jetzt mal, an der Schwelle des Erwachsenseins steht und dem halt, ich sag mal, verschiedene Sachen widerfahren. Und in dem Buch ist es halt so, dass er dort seine erste große Liebe findet. Sein Elternhaus ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, da geht es auf und ab. Mit dem Vater kommt er nicht so gut zurecht, seine Mutter ist schwer krank. Aber nichtsdestotrotz ist immer Gut und Böse oder andersrum, Licht und Schatten, das ist vielleicht besser gesagt, liegen immer sehr nah beieinander und das ist ein wunderbares Buch.
Ein toller Coming-of-Age-Roman. Ja. Bei Ihnen hört man so schön die Kirchenglocken im Hintergrund läuten.
Ja.
Passt irgendwie dazu.
Genau.
Die anderen beiden Bücher, die Sie ausgesucht haben, sind beide Thriller. Mit welchem fangen wir denn an? Dem aus Island vielleicht? Das ist schon der zweite Teil einer Reihe, habe ich gelesen. Ragnar Jonasson, Frost. Kann man da trotzdem reinkommen, wenn man den ersten Teil noch nicht kennt?
Genau so ist es. Die ersten Bände von dem Ragnar Jonasson, die hießen Dunkel, Nebel und Insel. Das ist eine Trilogie. Da geht es um die Kommissarin Hulda. Das ist eine fulminante Geschichte. Und der neue Band, der heißt Frost. Und der schließt, ich will gar nicht an, sondern ist quasi die Vorgeschichte zu dieser Trilogie. Könnte man fast sagen, weil es ist so in dem ersten Band dunkel, muss Hulda quasi ihren Job, ich sage es mal, aufgeben. Sie steht kurz vor der Rente und sie bekommt einen Nachfolger und dieses Buch Frost handelt quasi von ihrem Nachfolger, von Helgi. Also man kann das ohne Probleme lesen und Ragnar Jonasson kann einfach unglaublich, ich sage jetzt mal, atmosphärisch Menschen einfangen. Man hat das Gefühl, ja, Island ist einem auch einem sehr nah und er hat einfach ein unglaublich gutes Gespür für Geschichten. Und was das Schöne ist, ich meine, manchmal gibt es ja Krimi, man liest und hat sofort so eine Ahnung, ach, das geht in diese Richtung oder in diese andere Richtung. Und bei dem Jonasson ist es halt wirklich oft so, dass man noch gar nicht weiß, wohin die Reise geht.
Das klingt gut. Und das ist wahrscheinlich auch bei Romy Hausmann ähnlich. Das ist ein Shootingstar der neuen der deutschen Crime-Szene. Perfect Day heißt ihr Roman. Was ist so spannend daran?
Ja, bei der Romy Hausmann ist es einfach auch, dass sie einfach unglaublich spannend schreiben kann. Und auch als ich das erste Buch von ihr gelesen habe, dieses Liebeskind, damit ist sie ja wirklich auch bekannt geworden, da habe ich auch gedacht, mein Gott, so eine junge Frau, die einfach so tolle Sätze formulieren kann, dass man wirklich auch beim Krimi-Lesen einfach auch einen Lesegenuss hat. Also sind dann jetzt nicht nur, dass die Geschichte spannend ist, sondern dass dort auch einfach, ich sag mal, so wie in der Art, wie sie schreibt, dass es einfach wirklich großen Spaß macht, das zu lesen. Und Perfect Day schließt da auf alle Fälle an.
Also drei tolle Tipps von Alexander Bücken, Inhaber der Buchhandlung Bücken aus Oberrad. Vielen Dank, Herr Bücken, für diese Empfehlung und alles Gute auch für Ihre super Buchhändlerkarriere.
Wunderbar.
Dankeschön. Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.